Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 14. Januar. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Dokumentarfilm steht vor Verbot. Wasserkonzern verklagt wegen Verleumdung. Auf den Spuren eines Volkslieds, ein Lied bewegt Gemüter auf der ganzen Welt. Und Frauenkooperative in Nicaragua mit T-Shirts gegen die Armut. Am Mikrochain Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Kanton Bern will den Kindes- und Erwachsenenschutz neu organisieren. 12 Fachbehörden sollen sich künftig um den Kindes- und Erwachsenenschutz kümmern. Wie es in einer Mitteilung heißt, sollen die Gemeinden künftig nicht mehr für den Bereich Vormundschaft zuständig sein. Ihre Sozialdienste würden aber weiterhin die Vorabklärungen machen und die angeordneten Massnahmen überwachen. Mit diesem Vorschlag will der Regierungsrat den Anforderungen des revidierten eidgenössischen Vormundschaftsrechts gerecht werden. Die Vernehmlassung zu diesem Geschäft dauert bis Ende März. Gemäß den Vorgaben des Bundes soll die Neuregelung in 2 Jahren in Kraft treten. Die beiden ehemaligen Zürcher Sozialamtsmitarbeiterinnen akzeptieren das Urteil des Zürcher Obergerichts. Dies erklärten die eine Frau und deren Anwalt im Schweizer Star-TV. Der Anwalt erklärte, man müsse damit rechnen, dass das Bundesgericht den Fall ähnlich beurteilt hatte. Daher wäre ein Weiterzug des Urteils des Obergerichts weitgehend sinnlos. Zürcher Obergericht hatte die 2 Whistleblowerinnen in 2. Instanz wegen Amtsgeheimnisverletzung schuldig gesprochen. Anstatt dem erwarteten Verlust von rund 2 Milliarden Franken erwirtschaftete die Schweiz vergangenes Jahr einen Gewinn von 3 Milliarden Franken. Deshalb wird das bundesrätliche Sparprogramm nächstes Jahr nicht integral umgesetzt. Weil die Rechnung einen Gewinn aufweist, seien die rund 50 kurzfristigen Massnahmen nicht nötig. Man hätte damit 280 Millionen Franken gespart. Zu den Sparmaßnahmen, auf die nun verzichtet wird, gehört die Bundessubvention an das Nationalgestüt. Dieses bekommt nun weiterhin jährlich 7 Millionen Franken. Auch die Subventionen von 13 Millionen für das Internetinformationsportal Swissinfo werden weiterhin bezahlt. Und gewisse Investitionen in die Armee, die Hochschulen und die Kinderkrippen bleiben bestehen. Die langfristigen Massnahmen des Sparprogramms hält der Bundesrat nach wie vor für nötig und sinnvoll, um den finanzpolitischen Spielraum zu erhalten. Der Entscheid, die kleinen Sparmaßnahmen nicht auszuführen, spaltet die vier größten Parteien. Während die SVP auf das Sparprogramm beharrt, begrüßen SP, CVP und FDP das Zuwarten des Bundesrates. Tunesiens Präsident Ben Ali hat sich nach den schweren Unruhen der vergangenen Tage zu Wort gemeldet. In einer Fernsehrede deutete er an, dass er bei den nächsten Wahlen eventuell nicht mehr antreten werde. Zudem sagte der tunesische Präsident, er habe veranlasst, dass die Preise für Grundnahrungsmittel gesenkt würden. Außerdem versprach er eine Öffnung des politischen Systems und eine Lockerung der Internetzensur. Indirekt räumte er bei seiner Rede ein, dass die Sicherheitskräfte mit unangemessener Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen seien. Unterschiedlichen Angaben zufolge habe Ben Ali die Sicherheitskräfte angewiesen, nicht mehr auf Demonstranten zu schießen. Seit Tagen wird in Tunesien gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die Korruption und zunehmend auch gegen die autokratische Politik Ben Alis demonstriert. Nach Angaben des Internationalen Menschenrechtsbündnisses FIDH wurden bei den Unruhen mindestens 66 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet. Die Regierung spricht von bislang 21 Todesopfern in Tunesien. Bei Überschwemmungen in Brasilien sind mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen. Brasilien erlebt die größte Naturkatastrophe seiner Geschichte. Besonders schwer betroffen ist das bergige Gebiet nördlich von Rio de Janeiro. Die Flüsse aus Schlamm und Gesteinsbrocken hätten ganze Wohnviertel weggeschwemmt. Die Behörden rechnen mit weiteren Toten, da viele abgeschiedene Gebiete nur schwer von den Rettungskräften erreicht werden können. Tausende Überlebende fanden in Notaufnahmelagern Unterschlupf. Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff zeigte sich schockiert und versprach starke Maßnahmen der Regierung. Diese stelle bislang umgerechnet knapp 440 Millionen Franken Soforthilfe zur Verfügung. Das Gesundheitsministerium kündigte zudem an, für die Region würden 7 Tonnen medizinisches Material zur Verfügung gestellt. Die Bücher des Bestsellerautors Paulo Coelho sind im Iran anscheinend doch weiterhin erlaubt. Eine brasilianische Zeitung berichtete, Zitat, die Informationen über ein Veto gegen die Bücher Paulo Coelhos wurden vom iranischen Ministerium für Kultur und islamische Führung dementiert. Auch die staatliche brasilianische Nachrichtenagentur berichtete über ein entsprechendes Dementi aus Teheran. Die iranische Regierung habe das brasilianische Außenministerium darüber informiert, dass die Bücher Coelhos freigegeben seien. Coelhos früherer Verleger im Iran hatte auf das Veröffentlichungsverbot aufmerksam gemacht und sich auf Quellen im Kulturministerium in Teheran berufen. Der Blick aufs Wetter. Es steht ein mildes und sonniges Wochenende bevor. Heute Nachmittag verziehen sich die Wolken und die Temperaturen steigen auf bis 12 Grad an. Morgen wird's bei recht sonnigem Wetter 10 Grad. Der Sonntag und Montag beginnen mit einigen Nebelbänken. Am Morgen danach gibt's jeweils viel Sonnenschein bei bis zu 12 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wer sich mit Großkonzernen anlegt, muss sich auf einen Kampf zwischen David und Goliath gefasst machen. Diese Erfahrung machen die beiden deutschen Filmemacher Leslie Franke und Herr Dolor Lorenz jetzt schon zum zweiten Mal. Schon ihr erster Film, Wasser unterm Hammer, wurde nach Protesten vom französischen Wasserkonzern Veolia von den öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen verbannt. Gleiches droht nun auch ihrem jüngsten Film «Water makes money». Erneut rüstet der Veolia-Konzern zum Kampf und klagt wegen Verleumdung. Nicht von ungefähr ist der Film über das zweifelhafte Geschäft von Wasserkonzernen, denn darin porträtierten Firmen ein Dorn im Auge. Ein Beitrag von Wilma Rall.
Privatisierung ist nur am ersten Tag schön, wenn man einen Verkaufserlös kassieren kann. Aber dann kommt, dass man nichts mehr hat. Man hat keinen Einfluss auf die Preise, auf die ökologische Qualität. Man hat eigentlich als Gemeinderat abgedankt.
Beim Publikum kommt der Film «Water makes money» sehr gut an. Über 200 Mal wurde er öffentlich gezeigt, über 1000 DVDs wurden verkauft. Der spannende und gut recherchierte Dokumentarfilm über das zweifelhafte Geschäft von Wasserkonzernen und die Folgen von Wasserprivatisierung fasziniert. Die im Film porträtierten Konzerne aber haben daran wenig Freude.
Als leitender Angestellter bei Veolia war ich zuständig für die Verträge mit dem Süden von Paris. Dadurch erlangte ich Kenntnisse von Abwegen, Funktionsstörungen, schweren Anomalien auf Kosten der Konsumenten.
Veolia und Suez kamen in die USA und sagten, die Privatisierung der Wasserversorgung ist das Modell der Zukunft. Suez erhöhte die Preise gleich um 700% im Vergleich zur vorherigen öffentlichen Verwaltung.
Sie haben den Wasserpreis angehoben, die Qualität des Wassers verschlechtert, die Wartung und Erneuerung des Netzes reduziert. Das hat ihnen erlaubt, höhere Gewinne zu erzielen.
Der französische Wasserkonzern Veolia kommt im Film schlecht weg und hat darum Klage wegen Verleumdung eingereicht. Die Untersuchungen sind am Laufen. Trotzdem zeigen sich die beiden Hamburger Filmemacher Leslie Franke und Herr Dolor Lorenz vorerst ziemlich gelassen. Die beiden verstehen es gut, aus der Not eine Tugend zu machen.
Ich denke, wir sind da ganz, ganz positiv, dass wir zusammen entschieden haben, das geht in die Öffentlichkeit. Diese Auseinandersetzung jetzt um die Klage wird auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. Und wir denken, dass wir da ganz gute Chancen haben. Und auf der anderen Seite wird durch diese ganze Klagegeschichte die Diskussion um die Problematik, die wir im Film ja zeigen, nochmal so richtig angeheizt.
Sagt die Hamburger Filmemacherin Leslie Franke. Wie das bei solch heiklen Themen sein muss, wurden die im Film gezeigten Aussagen von französischen und deutschen Anwälten mehrfach geprüft. Sie seien abgesichert, meint Leslie Franke.
Also im Moment ist es so, dass der Film wird täglich irgendwo gezeigt und wird auch für Veranstaltungen täglich angefordert. Also im Moment ist da überhaupt keine Grenze gesetzt. Aber wir wissen eben nicht, was passiert, wie sich die Sache entwickelt. Das können wir nicht sagen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Dokumentarfilme mit dem Wasserkonzern Veolia aneinander geraten. Schon gegen ihren letzten Film «Wasser unterm Hammer» ist Veolia Sturm gelaufen.
Ja, man kann das so sagen, dass Veolia bis zum Intendanten des ARD gegangen ist und meinte, solche Filme würden einem öffentlichen Sender nicht gut zu Gesichte stehen. Und er wurde in den öffentlichen Sendern überhaupt nicht mehr gezeigt.
Und das, obwohl der Film «Wasser unterm Hammer» enormen Anklang fand. Er wurde in 8 Sprachen übersetzt und wird von allen möglichen Gesellschaftsgruppen zur Aufklärung eingesetzt, meint Leslie Franke. Und aufklären, das soll auch der neue Film der beiden Hamburger Filmemacher «Water Makes Money».
Es geht jetzt darum, dass die Gemeinden die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung wieder in die eigenen Hände nehmen.
Die 31 Kommunen der Region werden darüber diskutieren, ob die Wasserversorgung in privater Hand bleibt oder kommunal werden soll.
Es geht nicht um Gut oder Böse. Es geht darum, dass es an der Zeit ist, zu einer kommunalen Verwaltung des Wassers zurückzufinden. Sogar Paris hat das gemacht.
Nach und nach holen wir die Kontrolle über das Wasser in Paris zurück. Das heißt, die Kontrolle kehrt ins Rathaus zurück.
Der Film «Water Makes Money» von den Hamburger Filmemachern Leslie Franke und Herdaloa Lorenz gastiert am Samstag in einer Woche am 22. Januar in Bern. Er wird im Rahmen der Tour de Lorraine gezeigt. Danach findet eine Podiumsdiskussion statt.
95,6. Rabe Info.
Und wir bleiben beim Thema Film. Bei der Frage «Wer hat's erfunden?» denkt man wohl gleich an einen bekannten Schweizer Werbespot für ein Kräuterbonbon. Die scheinbar harmlose Frage im Werbespot regt zum Lachen an. Nicht immer zum Lachen zumute war es der bulgarischen Regisseurin Adela Pewa. Sie ging nämlich in einem Dokumentarfilm genau dieser Frage nach. Sie wollte herausfinden, von wem ein bestimmtes Lied stammt. Ist es ein Lied, das von einem Bulgaren erfunden wurde? Oder ist es türkisch oder gar serbisch, griechisch oder albanisch? Was wie eine harmlose Geschichte tönt, wurde zeitweilen sehr gefährlich für die Filmemacherin. Denn schnell zeigte sich, wie stark ein Stück Musik nationalistisch geladen sein kann. Adela Pewa hatte in ein Wespennest gestochen. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Einmal tönt es so. Einmal so.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.
Oder so. Für die bulgarische Regisseurin Adela Pewa war dieses Lied ein typisch bulgarisches Lied. Bis sie eines Tages an ein Festival in Istanbul eingeladen wurde und mit anderen Filmemachern an einem Tisch saß.
There was a very nice Turkish band music. They played different tunes.
Da war eine sehr gute türkische Band, die schöne Lieder und Melodien spielte. Plötzlich spielte sie dieses Lied. Ich war nicht geschockt, aber sehr erstaunt. Ich hatte gemeint, sie spielen türkische Lieder und auf einmal spielen sie dieses bulgarische Lied. Ich sagte, das ist ein bulgarisches Lied. Dann begannen die Kollegen am Tisch, die alle aus Ländern im Balkan kamen, zu sagen, das Lied komme aus ihrem Land. Und mein Mann, ein Serbe, sagte, warum sagst du, das sei ein bulgarisches Lied? Das ist doch ganz klar ein serbisches Lied. Dann wurde die gemütliche Gesellschaft auf einmal sehr nervös.
Offenbar beruhigte sich die Situation bald wieder. Und Adela Pewa hatte die, wie sie sagt, Bieridee, einen Film über das Lied zu machen. Sie reiste durch den ganzen Balkan, immer fragend, wem gehört dieses Lied? Oft waren die Reaktionen harmlos. Ab und zu aber drohten Interviews auszuarten und nationalistische Protagonisten des Films bedrohten die Regisseurin mit Gewalt.
One part of the film, it was maybe a matter of surviving, but not only me, but the
in einem Teil des Films ging es ums nackte Überleben. Aber es ging nicht nur um mich, sondern auch um den Film in der Kamera. Als ich in einer serbischen Kneipe sagte, es gehe um ein bosnisches Lied, wurden sie sehr wütend. Sie wollten den Film zerstören. Es wurde sehr gefährlich. Ich hatte mehr Angst davor, dass mein Filmmaterial kaputt geht, als dass sie mir etwas antun würden.
Sowohl Adela Pewa als auch das Filmmaterial überlebten die Dreharbeiten. Einmal zeigte sie den fertigen Film an einem Festival vor einem hauptsächlich albanischen Publikum. Nach dem Film sagten die albanischen Zuschauer:
It can't be Serbian because why? I said why? Because the Serbs have no tradition.
Nach dem Film sagten die albanischen Zuschauer: Das Lied kann nicht serbisch sein. Ich fragte sie, warum? Da sagten die Albaner, die Serben hätten keine Tradition. Aber der Film war trotzdem ein großer Erfolg. Die Albaner lachten und klatschten mit, wenn das Lied gespielt wurde. Nach dem Film kamen sie zu mir und sagten, siehst du, wie tolerant wir sind? Wir sind nicht wie die Serben. Ich dachte, mein Gott, ich habe gedacht, ich hätte einen Film gemacht, bei dem man viel lachen kann. Man kann über sich selber lachen. Wir können darüber lachen, wie dumm wir manchmal sind. Ich dachte, dieser Film könnte die Haltung vieler Menschen verändern. Aber nein, ein Film kann die Vorurteile der Menschen nicht verändern.
Nachdem der Film fertiggestellt wurde, erfuhr Adela Pewa, dass es auch indische, iranische und sogar chinesische Versionen dieses Liedes gibt. Die Frage, wem dieses Lied gehört, kann sie deshalb nur so beantworten.
It belongs to us.
Es gehört uns allen. Es ist ein Kulturerbe.
Adela Pewa ist Gast am diesjährigen Norient Musikfilmfestival in Bern. Der Film Whose is his Song? Wem gehört dieses Lied? Läuft heute Freitagabend um 8 im Kino der Reitschule. Ein längeres Gespräch mit der bulgarischen Regisseurin hören Sie am Montag hier im Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Die Kooperative Nueva Vida Fairtrade Zone ist die einzige Kooperative in Nicaragua, die fast ausschließlich von Frauen geführt wird. Sie stellt biologische Kleidung unter fairen Arbeitsbedingungen her. Doch vergangenes Jahr brachen die Aufträge ein und die Kooperative kämpft ums Überleben. Deshalb haben zwei Frauen der Kooperative eine Reise durch Deutschland unternommen, um so neue Aufträge und Unterstützung zu finden. Der lateinamerikanische Nachrichtenpool Onda hat zwei Frauen der Kooperative getroffen.
Viel haben sie in den letzten Jahren erreicht. Sie haben sich selbst 30 feste Arbeitsplätze unter fairen Arbeitsbedingungen aufgebaut. Ein kleines Wunder in dem von Arbeitslosigkeit und Armut geplagten mittelamerikanischen Land. Es gibt geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherung, Urlaubsgeld und Gehälter, die über dem gesetzlich geregelten Mindestlohn liegen. Sie arbeiten etwas weniger, als das Gesetz vorschreibt, um sich mit der frei gewordenen Zeit der Bildung zu widmen. Dennoch steht ihr Projekt auf der Kippe. Im Jahr 2010 sind ihre Aufträge um 50% eingebrochen. Zwar konnte das erklärte Ziel, niemanden zu entlassen, eingehalten werden, Doch im Moment bekommen alle nur den gesetzlichen Mindestlohn, der zu knapp bemessen ist, wie Maria Elena Medina erklärt.
Wir nennen es Salario de Sobrevivencia, ein Lohn, der zum Überleben reicht. Denn eine Familie von 4 bis 6 Personen braucht wenigstens $500 monatlich zum Überleben. Und wir konnten diese Summe immer noch nicht auszahlen. Es ist eines unserer Ziele, unsere sozioökonomische Situation zu verbessern, für alle, die in der Kooperative arbeiten. Wir machen diese Tour durch Deutschland und hoffen, unsere wirtschaftlichen Kontakte zu verbessern und eine bessere Nachfrage zu erzielen, um dieses Ziel auch umsetzen zu können.
Maria Elena befand sich zusammen mit ihrer Kollegin Zulema Mena im November auf einer Rundreise durch Deutschland, um ihr Projekt vorzustellen. In insgesamt 10 Städten berichteten sie, wie alles angefangen hat.
Die Geschichte unserer Kooperative begann 1998, nach dem Hurricane Mitch, der vielen Frauen und Familien die Lebensgrundlage entzogen hatte. Wir lebten am Ufer des Sees Solotlan und alle Leute dort verloren ihr Dach über dem Kopf. Das Einzige, was ihnen blieb, war ihr Leben und die Hoffnung, wieder Arbeit finden zu können.
Wir wurden in einem Brachland angesiedelt, wo es keine Häuser gab. Unsere ersten Häuser waren Hütten mit Plastikplanen. Dort lebten wir über 2 Jahre lang. Wir haben aber Hilfe bekommen von der Regierung und von vielen NGOs, die wiederum der Regierung halfen, unsere Häuser zu bauen. Wir haben Baumaterialien erhalten, um unsere Häuser zu bauen.
Eine der Hilfsorganisationen, das Centro de Desarrollo para Centro America, regte an, dass sich die Betroffenen zusammentun, um gemeinsam zu überlegen, wie sie sich selbst einen dauerhaften, festen Arbeitsplatz schaffen könnten. Diese Überlegungen zielten auf die Frauen ab, denn 80% der umgesiedelten Familien bestanden aus alleinstehenden Frauen mit Kindern. So trafen sich wöchentlich über 100 Frauen, angespornt von der Hoffnung auf eine selbstgestaltete Zukunft.
Die Organisation, die das Projekt geleitet hat, hat uns beigebracht, was eine Kooperative ist, eine GmbH und so weiter. Und mit den Infos, die wir bekommen haben, haben wir uns entschieden, eine Kooperative zu gründen. Das bedeutet, dass wir alle Besitzerinnen sind, dass wir alle dieselben Rechte haben, wie zum Beispiel das gleiche Stimmrecht und das Recht, Vorschläge einzubringen. Wir sind in einem Entscheidungsgremium organisiert, in dem die Entscheidungen mittels einer einfachen Stimmenmehrheit getroffen werden.
Über Spenden konnte ein Kredit über $100.000 erworben werden, der in Materialien für den Bau einer Fabrik ausgezahlt wurde. Bauen mussten die darin unerfahrenen Frauen selbst. Dementsprechend hart und entbehrungsreich war die Bauphase. Sie dauerte 2 Jahre. Viele Frauen glaubten nicht an den Erfolg des Projektes und sprangen ab. Andere bekamen keine Unterstützung seitens ihrer Männer, die nicht das Haus hüten wollten, während die Frau arbeiten ging. Wieder andere brauchten dringend Geld für ihre Familie und heuerten in einer der großen Maquilas an, wie Maria Elena.
Ich habe mich entschieden, zu einer großen Maquila zu gehen, weil es dort am ehesten Arbeit in Nicaragua gibt. Ich habe dort nur einen Monat gearbeitet. In dieser Zeit hat eine meiner Arbeitskolleginnen um Erlaubnis gebeten, aufs Klo zu gehen. Sie war hochschwanger und bat um Erlaubnis, aufzustehen, weil sie Unterleibsschmerzen hatte und aufs Klo gehen wollte. Doch die Aufseherin hat ihr das nicht erlaubt. Als die Kollegin die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat, ist sie aufgestanden und aufs Klo gegangen. Als sie nach einiger Zeit auf ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, hat sie stark geblutet. Es wurde dann ein Arzt gerufen, aber es war schon zu spät. Sie verlor ihr Baby, ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich und das Letzte, was wir hörten, war, dass sie gestorben ist. Nach dieser schlimmen Erfahrung habe ich beschlossen zu gehen. Ich habe mir gesagt, wie soll ich hier arbeiten, wo es keinen Respekt vor gar nichts gibt? Lieber verkaufe ich wieder Brot auf der Straße, so wie ich das schon vorher mit meiner Mutter gemacht habe. Das war schon ziemlich hart zu sehen, dass unsere nicaraguanischen Schwestern so etwas durchmachen und auch noch da bleiben müssen, denn es ist die einzige Arbeitsmöglichkeit, die es gibt.
Über sich entwickelnde Kontakte, vor allem in die USA, wurde eine kleine Firma im US-Bundesstaat Michigan auf die Kooperative aufmerksam. Maggie's Organics handelte mit fair produzierten Waren und sagte zu, Kleidung kaufen zu wollen, wenn die Frauen aus Nicaragua denn Kleidung herstellen würden. So wurde aus den Frauen, die zuvor Brot oder Fleisch verkauft hatten, Näherinnen.
Wir haben mit 300 Shirts für Maggie's Organics aus den USA angefangen. Das war unsere erste Erfahrung. Einige waren von schlechter Qualität, andere gingen so. Wir wussten in Wirklichkeit nichts vom Nähen. Wir waren vorher ambulante Verkäuferinnen. Wir haben Wasser und Käse auf dem Markt verkauft und alles Mögliche gemacht. Wir hatten keine richtige Arbeit. Als wir zum Projekt kamen, wussten wir eigentlich auch nicht, was eine Makila ist, wie man ein Unternehmen führt. Aber jetzt, mit den ganzen Fortbildungen, haben wir das alles gelernt, auch was fairer Handel ist.
Mit der Zeit wurden aus eher unansehnlichen Kleidungsstücken qualitativ hochwertige Exportartikel. Die Baumwolle kommt aus Peru, wird dort gesponnen und nach Costa Rica verschickt, wo sie gewebt und gefärbt wird. Von dort geht's nach Ciudad Sandino. Jeder Arbeitsschritt ist ökologisch zertifiziert, aber die Frauen haben sich auch persönlich vor Ort davon überzeugen können, dass faire arbeitsrechtliche und ökologische Standards eingehalten werden. Neben den Kunden aus den USA ist seit 2006 auch der linke Fairtrade-Vertrieb Zündstoff aus Freiburg dabei. Zeitweilig konnten über 50 Personen aus der Gemeinde bei Nueva Vida beschäftigt werden. Doch mit der Wirtschaftskrise brachen auch dort die Umsätze ein. Die Kunden aus den USA konnten nichts mehr bestellen. In diesem Jahr war es einzig Zündstoff und einige mit dem Laden verbundene Organisationen, die mit ihrer Bestellung von 20.000 Shirts der Kooperative ein Auskommen sicherten.
Unser Ziel ist, höhere Löhne zu verdienen, mehr Bestellungen zu bekommen und uns zu erweitern. Der Aufbau des Unternehmens hat so viel Tränen und Opfer gekostet, dass es unmöglich ist, es wieder zu schließen. Es muss einfach weitergehen. Insofern sind wir für diese Einladung nach Deutschland sehr dankbar. Sie war sehr wichtig für uns und ist eine große Chance für die Kooperative.
Maria Elena Medina und Zulema Mena von der Kooperative Nueva Vida Fair Trade Zone im Beitrag vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool Onda.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 14. Januar. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt es am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.